Die Predigt von heute habe ich dann so benannt: Gott richtet Unglauben. Wir werden uns heute drei Verse anschauen. Es sind drei Beispiele, wo Gott ein Gericht ausübt über verschiedene Sorten Menschen, unterschiedliche Menschen, nicht nur Menschen, sogar eine unsichtbare Welt wird gerichtet. Und Judas nimmt diese drei Beispiele und will eine bestimmte Gruppe von Menschen etwas sagen oder zeigen oder warnen, dass die vielleicht auf etwas aufpassen sollen in den Gemeinden, in ihrem Leben. Wir haben letzten Sonntag gehört von dem Kampf um den Glauben, dass wir als gläubige Menschen, als eine, die sich Christen nennen, wir sollen für den Glauben kämpfen. Wir werden diese Verse, also diese drei Verse, sollen wir auch nicht aus dem Kontext rausreißen. Wir sollen die auch im Kontext betrachten. Und wenn wir, das werden wir uns gleich in Erinnerung widerrufen, was eigentlich letzten Sonntag war. Und Stefan hat angefangen mit vier Versen. Und wir lesen im ersten Vers, da schreibt Judas, und dann sagt er, er schreibt diesen Brief an die Berufenen, die durch Gott, den Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Und diese drei Beispiele sind jetzt an diese Menschen gerichtet, die fest im Glauben sind, die für den Glauben kämpfen sollen. Da sind diese Menschen, die in Christus bewahrt sind. Die sind versiegelt. Mit diesen Menschen kann nichts passieren. Aber wieso kommen dann diese drei Beispiele? Und wir werden uns jetzt diese drei Beispiele lesen. Und dann sagt er weiter, er schreibt an diese Menschen, die eigentlich in Christus fest versiegelt, die sind bewahrt in ihm. Und dann schreibt er dann weiter, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Und diese Menschen sind mit diesen wahren Gläubigen vermischt zusammen. Aber diese Menschen, die ungläubig sind, die sind schon zu diesem Gericht, was wir jetzt lesen werden, die sind schon verurteilt und die warten schon auf diesen Gericht, wenn sie dann so weitermachen. Und dann schreibt er weiter ab Vers 5. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dieses Jahr schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Dann sagt er weiter, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen und das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise die Unzucht bis zum äußersten trieben und an anderem Fleisch nachgingen. Nun, als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Hier sehen wir, Judas beschreibt erstmal drei Beispiele, wo Menschen gerichtet werden, wo ein Gericht ausgeübt wird. Vielleicht, wenn wir Engel betrachten, dieser Gericht kommt noch. Die warten noch auf diesen Gericht, auf diesen letzten Gericht. Aber jetzt wollen wir uns konzentrieren. Judas schreibt an Menschen, die wirklich gläubig sind, in Jesus bewahrt sind. Und dann sagt er, unter euch sind Menschen, die haben sich reingeschlichen und ihr seid eins. Also nicht eins, also ihr seid in eine Gemeinschaft. Das können wir vielleicht betrachten als eine Gemeinde. Es sind Menschen in eine Gemeinde, aber in diese Gemeinde sind Menschen, die wirklich errettet sind und Menschen, die nicht gerettet sind. Scheinchristen zum Beispiel. Die wirklich sagen, es gibt einen Gott. Vielleicht haben die Menschen auch gesagt, na, wir sollen jetzt nicht so drauf bestehen, dass es nur einen Gott gibt. Ja, wir können auch an diesen Gott glauben, wir können auch an diesen Gott glauben. Sind dann vielleicht solche Menschen aufgestanden? Es waren keine wahren Gläubige und diese Menschen, die sind schon zum Gericht verurteilt, sagt Judas. Und dann sagt er, wollen wir uns erinnern, was passierte mit dem Volk Israel? Und jetzt kommen diese drei Beispiele. Volk Israel geht aus dem Land Ägypten raus. Was haben diese Menschen alle gemacht? Die haben geglaubt, dass Gott sie rausführen kann. An Passafest haben diese Menschen, die jetzt aus dem Ägypten rausgingen, haben alle Türpfosten mit Blut beschmiert. Die sind alle rausgegangen in der Wüste. Und was hat sich dann festgestellt? Diese Menschen waren nicht gläubig. Diese Menschen, die glaubten an Gott, der wirklich so viel Kraft und Macht hat, alles zu verändern, das ganze Ablauf in Ägypten kaputt zu machen, dass diese Menschen, diese Israeliten, die da versklavt waren, dass die rausgingen, was eigentlich unmöglich war. Aber die gingen raus. Und die haben die ganzen Wunder gesehen, was alles geschah. 10 Plagen zum Beispiel. Das haben die alles miterlebt. Und die haben die starke Hand Gottes gesehen. Und sobald die in der Wüste standen, hat sich offenbart, diese Menschen waren ungläubig. Inwiefern waren diese Menschen ungläubig? Die wollten ihr Leben nicht Gott anvertrauen. Es waren wenige, die dann gesagt haben, ja, was unser Gott sagt, das werden wir tun. Die anderen haben dann menschlich überlegt und haben gesagt, nein, das können wir nicht tun. Wir werden jetzt nicht dieses Land, was Gott uns versprochen hat, dieses verheißene Land, die sollten da reingehen und es einnehmen. Und die sagen, nein, wir können es nicht tun. Was meint ihr, was war das für eine Ausrede? Wieso sind die da nicht reingegangen? Es gehen 12 Botschafter, Kundschafter, die gehen raus zum Botschafter, nee, Kundschafter, die gehen raus, um das Land anzusehen. Die sind 40 Tage sind die weg. Diese 12 Männer aus 12 Stämmen. Die kommen wieder zurück und sagen, nein, also wir werden es nicht schaffen. Dieses Volk ist viel zu stark für uns. Nur zwei, Jesua und Kaleb. Und die sagen, jawohl, wenn Herr sagt, dann wollen wir es tun. Er wird uns helfen, er wird uns führen und er wird für uns kämpfen. Die anderen 10 sagen nein und die verwirren das ganze Volk und machen dem ganzen Volk eine große Angst. Und das ganze Volk sagt, nein, wir werden es nicht tun. Wir können es nicht tun, wir sind zu schwach. Und was Gott uns sagt, wir werden es nicht tun, wir brauchen einen anderen Anführer und wir gehen lieber wieder zurück nach Ägypten. Hat sich das Volk so entschieden. Und die krasse Ausrede, wollen wir uns die anschauen. Was sagte dann Volk? Nicht, dass die Angst haben. Diese Ausrede haben wir auch heute. Und das ganze Volk steht vor einer Entscheidung. Wenn wir jetzt da reingehen und das ganze Volk sagt jetzt Folgendes. In 4. Mose, Kapitel 14, Vers 3. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Es ist nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren. Die Ausrede war, wenn wir jetzt dieses Land, was Gott uns verheißen hat, wenn wir da reingehen, wir werden alle umkommen. Und die sagen, unsere Frauen werden genommen, unsere kleinen Kinder. Und das ist heute unsere Ausrede. Egal, was wir vornehmen. Und wenn wir sagen, wenn wir in die Gemeinde gehen, ja, wir müssen an unsere Kinder denken. Vielleicht solche Ausrede, na, meine Kinder wollen nicht, dann bleibe ich auch lieber zu Hause. Kinder und Frauen haben Männer gesagt, nein, wir können es nicht tun. Dann gehen wir lieber zurück nach Ägypten, da war es besser. Und Gott sagt, dann soll es so geschehen. Aber ich mache dann Folgendes, und das lesen wir weiter, Verse 36, 37. Die Männer aber, die Mose gesandt hatte, das Land zu erkundigen, und die wiedergekommen waren und die ganze Gemeinde dazu brachten, gegen ihn zu murren, indem sie das Land in Verwurf brachten, diese Männer, die das Land in Verwurf gebracht hatten, starben an einer Plage vor dem Herrn. Die starben gleich. Und der Herr sagt, also in Vers 31 sagt er zu ihnen, eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zu Raub würden, die will ich hineinbringen und sie sollen das Land kennenlernen und ihr was ihr verachtet habt. Also in diesem ganzen Kapitel, das Volk entscheidet sich gegen Gottes Willen. Die sollten reingehen und das Land einnehmen. Und das Volk entscheidet sich, so wie diese 10 gesagt haben, wir werden es nicht schaffen, wir haben Angst um unsere Kinder und um unsere Frauen. Und Gott sagt, naja, dann macht er so, ihr geht jetzt von dieser Grenze zu diesem Land, ihr geht jetzt wieder zurück in der Wüste und ihr werdet anstatt, solange diese Kundschafter in diesem Land waren, 40 Tage, ihr werdet 40 Jahre in der Wüste bleiben und alle, die älter als 20 Jahre waren, die eine Entscheidung treffen könnten, sollten, ihr werdet alle in der Wüste bleiben. Ihr werdet alle in dieser Wüste sterben. Und die Kinder, von denen ihr gesagt habt, die werden zum Raub. Und diese Kinder werde ich nehmen und diese Kinder werden dieses Land erobern. Und diese Kinder werden in dieses Land eingehen, was ich euch eigentlich versprochen habe. Aber wenn ihr so wollt, dann mache ich so, wie ich es will. Und was ihr eigentlich verachtet habt, also eure kleinen Kinder, die werden reingehen und die werden es tun. Und hier sehen wir erstens, diese 10, die wurden mit einer Plage bestraft, die starben gleich an, ja, vielleicht, ob das jetzt wenige Tage waren oder waren es dann gleich. In dieser Stunde wissen wir nicht, aber der Rest des Volkes starb in diesen 40 Jahren und erst dann ging das ganze Volk in das Land. Und Kaleb und Jesua, da waren diese zwei, die älter waren als 20 Jahren und die durften in das verheißene Land eingehen. Hier sehen wir ein Volk, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, die immer zusammen war und so einen krassen Unterschied. Die einen, die glaubten und haben ihr Leben Gott anvertraut, das waren wenige, ja. Darunter waren bestimmt auch Mose und Aaron, trotzdem. Aber es waren ganz viele, die nicht sich Gott anvertraut haben. Die haben sich gegen Gott entschieden, gegen seinen Willen entschieden. Und das ist der Unglaube. Wir glauben an Gott. Wir wissen, es gibt einen Gott. Aber mein Leben ihm anzuvertrauen und sagen, so wie er sagt, tu das und ich will dich segnen, kriegen wir Angst und wir machen einen Schritt zurück und sagen, nein, das kann ich nicht tun. Das ist der Unglaube. Und diese Menschen, die wurden für ihren Unglauben bestraft. Wir lesen dann weiter. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln und unter der Finsternis verwahrt hat. Es gibt Engel, die sind heute gebunden sind. Also, wir können es auch mit Engel nennen, das sind gefallene Engel oder Dämonen, die heutzutage schon gebunden sind. Die sind gefesselt und warten auf ihren eigenen Gericht, der ganz zum Schluss kommt, was wir in Offenbarung lesen. Jetzt müssen wir uns einmal die Frage stellen, welche Dämonen sind denn das? Von welchen Dämonen, von welchen Engeln spricht dann Judas? Und wie er eigentlich anfängt, ich will euch aber daran erinnern, auch diese Geschichte war Juden bekannt oder diesen Menschen, die diesen Brief lesen sollten, die Gemeinden. Auch dieses Ereignis wurde wohl ganz bekannt, diesen Menschen. Aber von welchen Engeln geht hier die Rede? Wir lesen zum Beispiel in Markus Evangelium Kapitel 5, Verse 12 und 13, da wird ein Mann, der von einer Legion Dämonen geplagt wird. Diese Dämonen waren nicht gebunden, die waren auf dieser Erde und die taten das, was sie eigentlich wollten. Petrus schreibt zum Beispiel, der Satan, der geht rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wem er verschlingen kann. Er ist nicht gebunden, aber von Satan lesen wir, er wird irgendwann festgenommen und wird mit Ketten gebunden zu einer bestimmten Zeit. Von welchen Dämonen spricht dann Judas hier an dieser Stelle gibt es zwei unterschiedlichen Kategorien von Dämonen. Es gibt gute Dämonen, die vielleicht nicht übertreiben in ihren bösen Taten. Und es waren Dämonen, die wirklich übertrieben haben. Also die haben das getan, wo eigentlich Gott gesagt hat, nein, das übertrifft schon alle Grenzen. Und dann sagt er, ja, die haben Herrschaftsbereich nicht bewahrt. Also eigentlich, das waren schon Dämonen, das waren schon gefallene Engel. Aber Gott gibt auch oder sagt auch einem Dämon oder einem Dämon, sagt er, das und das darfst du tun. Und mehr darfst du auch nicht. Also kein Schritt weiter. Und diese Engel, die haben übertrieben. Die haben nicht auf Gottes Wort gehört. Gott sagt, bis dahin weiter nicht. Die haben ihre Behausung verlassen. Also eigentlich ihr Herrschaftsbereich, wo sie sich treiben dürften, haben sie weitergegangen. Die wollten noch mehr, die wollten vielleicht noch schlimmere Taten tun. Vielleicht war das an diese Anspielung auf 1. Mose Kapitel 6, wo wir lesen, das können wir auch aufmachen. Erste Mose, Kapitel 6. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihre Töchter geboren wurden, da sahen die Gottes Söhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sie von allen jenen zu Frau, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottes Söhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kindern gebaren, da sind die Helden, die von Ehe berühmt gewesen sind. Vielleicht war das auch, was Judas hier sagt, vielleicht war das diese Anspielung auf dieses Ereignis, was damals passiert ist. Manche erklären es dann auch so, dass das waren keine Engel, das waren einfach ungläubige Menschen, die dann gläubige Frauen nahmen. Ja? Aber hier, und das werden wir jetzt nochmal mit im Vers weitersehen, hier sehen wir, es waren Engel, die haben wirklich übertrieben. Womit die übertrieben haben, ist nicht gesagt. Aber für ihr Handeln hat Gott diese Engel gefesselt und sie irgendwo sind die jetzt bewahrt, wo die nicht rauskommen, in ein Gefängnis, wo auch Engel, Dämonen nicht rauskommen. Und dann lesen wir weiter, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese, und das ist höchstwahrscheinlich, wie diese meint diese Engel im Vers 6, dass Sodom und Gomorra haben genauso schlimm getrieben wie diese Engel. Was haben diese Menschen gemacht in Sodom und Gomorra? Die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen. Nun, als warnendes Beispiel dastehen. Was in Sodom und Gomorra passierte, hat Gott diese Städte und umliegende Dörfer und Städte komplett vernichtet. Was haben diese Menschen da in diesen Städten gemacht? Die haben Unzucht getrieben. Lot und seine Familie oder seine Töchter, drei Personen und seine Frau, die dann sich umgedreht hat, aber drei Personen gehen aus dieser Stadt lebendig raus. Und der Rest wird mit Schwefel und Feuer vernichtet. Und Judas sagt, genauso wie diese Städte, wie diese, die Unzucht bis zum Äußersten trieben, die sind dem falschen Fleisch nachgegangen. Also Männer haben mit Männern geschlafen, Frauen mit Frauen. Und was wir in diesem Buch lesen, ist dann schlimm. Wo diese zwei Engel zu Lot kommen, die wollten draußen übernachten. Ja, das können wir in 1. Mose lesen, Kapitel 19, Verse 9, 4 bis 9. Die wollten draußen bleiben. Und Lot überredet diese zwei und sagt, geht bei mir rein, in mein Haus. Ihr seid meine Gäste. Sobald diese Männer in seinem Haus waren, hat sich das ganze Stadt, klein und groß, alle Männer haben sich bei ihm versammelt und haben gesagt, gib uns diese Männer und wir wollen mit ihnen treiben, was wir wollen. Der Lot sagt zu ihnen, ich habe zwei Töchter, nimmt lieber meine zwei Töchter und macht mit ihnen, was ihr wollt. Die sagen, nein, wer bist du schon? Du bist ein Fremdling in unserer Stadt. Dann werden wir mit dir noch schlimmer tun, als was wir mit diesen Männern vorhatten. Und dann griffen diese zwei Engel dazwischen und haben diese Männer mit Blindheit geschlagen. Aber was diese Menschen in diesen Städten getrieben haben, das war genau das Gegenteil, wozu Gott eine Frau und einen Mann geschaffen hat. Füreinander. Nicht ein Mann für den anderen Mann. Das ist verkehrt. Und hier dieses Beispiel, und er sagt, die haben genau das Gleiche getan wie diese. Anscheinend diese, ist, meint er, diese Engel in Vers 6, dass die auch übertrieben haben. Und die wurden, diese Engel wurden nicht geschaffen, um mit anderen Menschen Geschlechtsverkehr zu haben. Das ist verkehrt. Und die haben übertrieben, die haben Menschengestalt angenommen und sind zu den Frauen reingegangen. Gott sagt, das geht zu weit. Ihr seid dazu nicht geschaffen. Ihr macht alle Grenzen kaputt, was ich als Gott, als Herrscher diesen Universum gesetzt habe, macht ihr alles kaputt, macht alles durcheinander. Und dafür nimmt Gott diese Engel, die es wirklich anscheinend getan haben, die wurden gefesselt und sie warten auf ihren Gericht, der noch kommen wird. Weil wir lesen zum Beispiel auch in Markus 5, wo dieser Legion aus diesem Mann, aus Gadarena, rausgeschickt werden und diese Dämonen, die sagen, schick uns lieber in den Schwein rein. Die hatten auch Angst, dass die auf einmal auch festgebunden werden und irgendwo warten müssen auf ihren Gericht, dass sie sich nicht mehr frei bewegen können. Schick uns lieber in diesen Schwein. Und Jesus sagt, okay, gut. Anscheinend waren die, oder diese Grenze sind die nicht überschritten, was Gott ihnen festgelegt hat. Die sind schlecht, die sind nicht gottesfürchtig, ja? Die leugnen alles, was von Gott kommt, aber diese Grenze, was Gott auch diesen schlechten Dämonen gesetzt hat, haben sich in Grenzen gehalten. Deswegen vielleicht sagt auch Jesus, na gut, dann geht in diese Schweine rein. Ja, und die stürzen in den Abgrund oder vom Abgrund und die Schweine sterben und die Dämonen, die können dann weiterfliegen und ja, weiter ihr Handeln auf diese Erde treiben, aber nicht übertreiben. Wir lesen Wir haben in diesen drei Beispielen haben wir gesehen, ob das jetzt Menschen, ob das jetzt Dämonen oder Engel waren, es gibt immer einen Unterschied. Es waren welche, die haben Gott geglaubt, die haben ihr Leben Gott gegeben, und es waren welche, die haben Gott nicht geglaubt. Dämonen, es waren welche, die haben sich in Grenzen gehalten, es waren welche, die haben diese Grenzen überschritten. Und Gott bestraft die, die wirklich diese Grenze überschritten haben. In Sodom und Gomorra werden nur diese Menschen bestraft, die wirklich alle menschlichen Verstand und Gottes Gesetz kaputt gemacht haben und überschritten haben. Was Gott verboten hat, von Anfang an, wo ein Mensch geschaffen wurde, dass Mann und Frau soll einen Fleisch zum einem Fleisch werden und sollen zusammen sein, haben diese Menschen dieses Gebot komplett zerstört und vernichtet. Und Gott bestraft nicht alle Menschen, er bestraft nur die, die es getan haben. Und den einen, der sich eigentlich an Gott festgehalten hat, der sein Leben ihm anvertraut hat, der wird aus diesen schlimmen Stadt wird er rausgeführt, bevor diese Stadt zerstört wird. Judas sagt oder nennt diese drei Beispiele als eine Warnung. Nun, als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Das ist ein warnendes Beispiel für uns. Und wir haben letztes Mal gehört, wir sollen für den Glauben kämpfen. Jetzt stehen wir und müssen uns entscheiden, was ist das für den Glauben kämpfen. Heißt das, dass wir auf einmal unseren Glauben von heute auf morgen verlieren können und übermorgen wieder finden? Oder was meint eigentlich Judas hier an dieser Stelle? Weil wenn wir Vers 1 dazu nehmen, ihr seid bewahrt. Aber unsere Aufgabe, wenn du in Jesus Christus bist, wenn du sein Leben ihm anvertraut hast, dann bist du in ihm bewahrt. Durch den Vater. Also du bist in Gottes Hand. Du kannst den Glauben nicht verlieren. Es kann bei dir keiner wegnehmen. Aber du bist in einer Gemeinde, so wie wir heute. Wir sind alle zusammen versammelt. Und er sagt, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt in eure Mitte eingeschlichen. Und die sind jetzt unter euch. Und diese Menschen, die machen genau das Gegenteil. Einer versucht, den Menschen zu sagen, du sollst dein Leben ganz Jesus anvertrauen. Du sollst nur deine Errettung nur auf Jesus aufbauen, nichts anderes. Der andere sagt in derselben Gemeinde, er sagt, nein, nicht nur Jesus, du brauchst noch irgendwas. Dann heißt das, dieser, der diese Worte sagt, dass du vielleicht noch was tun musst, was Paulus sagt, durch Werke wird kein Mensch gerettet. Epheser 2, 8, 9 und 10. Dann heißt, dass diese Menschen, die verleugnen Gott und Jesus Christus. Und unsere Aufgabe als Menschen und das, macht jetzt Judas an dieser Stelle und er nimmt diese Beispiele. Es können in eine Gemeinschaft, ja, egal welche, wir haben ja Volk Israel sind Juden, Gottes Volk. Sodom und Gomorra sind Heiden, die vielleicht von Gott nichts wussten und Engel, die mit unseren menschlichen Augen nicht zu sehen sind, aber die existieren. Und Gott ist überall. Der ist nicht nur bei Juden, er ist nicht nur bei Heiden, er ist nicht nur unter den Engeln, der ist überall, in dem ganzen Universum und alles ist unter ihm. Und er sagt, es können zwei unterschiedlichen Parteien sein in einer Gemeinschaft. Wir sind heute hier in Stendeln, eine Gemeinde. Und unsere Pflicht ist die, für den Glauben kämpfen, für den wahren Evangelium zu kämpfen. Wir sollen darauf achten, dass in unserer Gemeinde nur das wahre Evangelium verkündigt wird. Judas schreibt und fängt dann in Vers 3, schreibt er, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben. Ich hätte lieber euch von einem gemeinsamen Heil geschrieben. Vielleicht, ich hätte lieber euch das Evangelium nochmal beschrieben, die Liebe Gottes zu euch geschrieben und beschrieben in diesem Brief. Aber ich finde es auch notwendig, eine Ermahnung zu schreiben. Und dann sagt er diese Worte und diese drei Beispiele. Judas warnt die Gläubigen, die Sünde, Unmoral, verdrehtes Evangelium nicht dulden in der Gemeinde Gottes, auch in unserer Gemeinde. 1. Johannes, Kapitel 4, 1 bis 3, schreibt Johannes, wir sollen die Geister prüfen. Wir sollen den Geist Gottes von den anderen Geistern zu unterscheiden. Und ein Merkmal nennt er, wie wir es tun. Und wenn wir es anschauen und dann vergleichen es mit Judas, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch geboren ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist der Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ist, in Fleisch gekommen ist. Nur ein einziger Punkt. Und hier sehen wir wieder, und dieser ein einziger Punkt, Jesus Christus. Du kannst glauben, es gibt einen Gott. Du kannst glauben, Jesus war auf dieser Erde, es war ein Prophet, mir auch nicht. Dann hast du einen Geist der Antichristen. Und das müssen wir unterscheiden. Und Judas sagt, es sind etliche eingeschlichen. Und die sagen, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Wieder sehen wir diesen Punkt. Jesus Christus wird verleugnet. Und dann sagt er, was mit diesen Menschen passiert. Und solche Menschen, die werden bestraft. Unsere Ermahnung heute: Wir sollen für das wahre Evangelium in unseren Gemeinden kämpfen. Wir wollen auch dafür beten, dass Gott uns so viel Weisheit gibt, dass wir es wirklich unterscheiden können, dass wir es auch üben, mit dem Wort, alles, was wir hören, mit der Bibel zu vergleichen, dass wir alles prüfen, wie Johannes schreibt, dass wir die Geister prüfen, ob dieser, was wir jetzt hören, ob das jetzt vom Geist Gottes kommt oder kommt es von einem anderen Geist, einen anderen und ein anderer. Es sind ganz viele, weil er sagt und betont, ihr sollt die Geister unterscheiden von dem Geist Gottes. Also dieser falsche Geist, der kann von verschiedenen Richtungen kommen, unter verschiedenen Masken kann kommen. Aber wir haben einen Punkt, an dem wir uns festhalten können, das ist Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus verleugnet wird, nicht anerkannt wird, dann können wir gewiss sagen, das ist nicht Geist Gottes. Und in diesen drei Beispielen haben wir gesehen, eine Gemeinde, eine Gruppe, und in diese eine Gruppe, die kann sich teilen, da können zwei unterschiedliche Meinungen sein. Die einen werden bestraft oder sind schon zum Gericht verurteilt und die anderen sind in Christus bewahrt. Zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du bewahrt durch den Vater in Jesus Christus oder gehörst du zu der anderen Gruppe? Und deswegen müssen wir für den Glauben kämpfen. Wenn einer in unsere Gemeinde reingeht und darauf, das ist dann unsere Aufgabe, das ist deine Aufgabe, dass er, wer jetzt zum ersten Mal reingeht und von Gott hört, dass er das wahre Evangelium hört. Nicht mehr und nicht weniger. Wir sollen den Menschen nicht bekehren, das macht Gott. Wenn der Vater nicht zieht zum Sohn, dann können wir zu Jesus nicht kommen. Das tut Gott. Aber unsere Aufgabe ist verkündigen. Und unsere Aufgabe, schreibt Judas, wir sollen kämpfen, wir sollen für den Glauben kämpfen, wir sollen für das wahre Evangelium in unseren Gemeinden, in unseren Reihen sollen wir kämpfen, wir sollen das wahre Evangelium bewahren, wir sollen darauf Acht geben, dass dieses Evangelium nur auf dem Wort Gottes basiert wird und nicht auf unseren Meinungen oder unsere Entscheidungen, unsere Vorstellungen oder noch irgendwas. Amen. Wollen wir noch aufstehen und zusammen beten zum Schluss. Großer und allmächtiger Gott, ich komme zu dir und ich danke dich, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns auch solche warnende Beispiele hinterlassen hast, wo wir lernen dürfen und wir konkret sehen können, was eigentlich mit dem Menschen passieren wird, wenn er nicht glaubt, wenn er dein Wort, dein Evangelium verdreht, wenn er was Falsches lehrt. Diese Menschen werden bestraft. Und ich bitte dich, dass du auch mir Weisheit gibst, auch jedem, der in unserer Gemeinde ist, dass du uns so viel Weisheit gibst, dass wir auf dein Wort achten, dass wir, wenn wir in der Woche gehen, wenn wir zur Arbeit, in der Schule gehen, dass wir auch an unserem Arbeitsplatz, dass wir bedacht sind, nur das reine Evangelium zu predigen, dass wir dein Wort unverfälscht weitergeben, dass du an jedem Menschen, der das hört, auch arbeiten kannst. Du hast so viel Macht, du brauchst uns Menschen eigentlich nicht. Du könntest es auch alles selber machen. Und doch, du hast uns so geliebt und du vertraust uns so einen großen Dienst, dein Wort weiterzusagen, weiter zu predigen. Und du selber in deinem Wort durch Judas ermahnst uns, dass wir es auch in der richtigen Weise tun, dass wir es korrekt machen und dass wir auch für diesen wahren Evangelium, für unseren Glauben auch kämpfen. Ich bitte dich, dass du uns jeden, der hier steht, auch in diesem segnest. Amen.